Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerbetrug bei der Deutschen Bank haben nun auch den Vorstand erreicht. Wie das Geldinstitut mitteilte, werden Konzernchef Fitschen sowie Finanzvorstand Krause überprüft. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt insgesamt gegen 25 Mitarbeiter. Gegen 5 Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen. Vorausgegangen war eine groß angelegte bundesweite Razzia.
500 Ermittler durchsuchten am Morgen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Gebäude in Berlin und Düsseldorf. Bei den seit Jahren laufenden Ermittlungen geht es um Steuerhinterziehung beim Handel mit Emissionsrechten. Bereits im Dezember 2011 waren 6 Männer einer internationalen Bande verurteilt worden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass Deutsche Bank-Mitarbeiter mit ihnen zusammengearbeitet haben.
Der Tatkomplex wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung, versuchten Strafvereitelung und Geldwäsche richtet sich nunmehr insgesamt gegen 25 Beschuldigte. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Geldwäscheverdachtsanzeigen pflichtwidrig nicht erstattet zu haben, beziehungsweise relevante Beweise unterdrückt zu haben.
5 Mitarbeiter der Deutschen Bank wurden heute festgenommen. Sie sollen den Handel mit Luftverschmutzungsrechten über europäische Grenzen hinweg ermöglicht haben. Mehr als 230 Millionen Euro Umsatzsteuer konnten so von der internationalen Bande hinterzogen werden. Die Ermittlungen richten sich nun auch gegen Deutsche Bank Co-Chef Jürgen Fitschen und Finanzvorstand Stefan Krause. Die beiden Manager haben die fragliche Umsatzsteuererklärung der Bank unterzeichnet.
Ich glaube schon, dass es ein relativ großer Imageschaden ist für die Deutsche Bank. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Der Libor-Skandal, die Probleme mit der Kirchgruppe, jetzt abenteuerliche Finanzkonstruktionen. So kann man auch als größte Deutsche Bank kein Vertrauen gewinnen, sondern man wird es verlieren. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem für die Deutsche Bank.
Für die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sind die illegalen Geschäfte beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten einer der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland.
Das umstrittene Großprojekt Stuttgart 21 wird für die Deutsche Bahn teurer als geplant. Der Konzern veranschlagt für den unterirdischen Bahnhof mindestens 5,6 Milliarden Euro, 1,1 Milliarden mehr als bei der letzten Berechnung. Das gab der Bahnvorstand am Mittag in Berlin bekannt. Der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart wollen sich an den Mehrkosten nicht beteiligen.
Warum die Baukosten des neuen Hauptbahnhofs Stuttgart 21 so drastisch steigen, hat am Vormittag Volker Käfer dem Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG zu erklären. Dabei räumt er mögliche Fehler der Bahn bei der Planung ein.
Nach dieser Einschätzung halten wir es erforderlich, den Finanzierungsrahmen für dieses Projekt um 1,1 Milliarden aufzustocken. Und zwar von DB-Seite her aufzustocken. Das ist der Vorschlag, den wir dem Aufsichtsrat gemacht haben.
Sowohl der Bund als auch das Land Baden-Württemberg sehen sich bei der zusätzlichen Finanzierung nicht in der Pflicht.
Das ist nun mal eine Angelegenheit der Bahn. Wir haben eine Volksabstimmung, die verpflichtet uns, den Bahnhof zu bauen. So ist es abgestimmt worden. Und alles, was mehr kostet, muss die Bahn tragen.
Die Mehrkosten will die Bahn dadurch finanzieren, dass sie ihre Schulden langsamer abbaut. Auch wenn es eine Prognose ist, laut Bahn drohen dem Projekt noch zusätzlich zur jetzigen Kostensteigerung weitere Risiken von mehr als 1 Milliarde Euro. Die Verantwortung sieht die Bahn bei Einflüssen von außen, wie zum Beispiel Baustopp und Schlichtung. Ein Stopp von Stuttgart 21 würde nach Angaben des Konzerns 2 Milliarden Euro kosten. Noch muss der Aufsichtsrat dem Finanzierungskonzept des Bahnvorstandes zustimmen.
Nach dem Fund des Sprengsatzes am Bonner Hauptbahnhof sucht die Polizei jetzt nach 2 Tatverdächtigen. Nach einem Mann wird weiterhin mit einem Phantombild gefahndet. Der 2. Verdächtige ist auf einer heute veröffentlichten Videoaufzeichnung eines Fastfood-Lokals zu sehen. Nach Einschätzung der Ermittler war der am Montag entdeckte Sprengsatz höchst gefährlich. Ob er hätte detonieren können, ist allerdings noch unklar.
Es ist das Überwachungsvideo einer Fastfood-Kette im Bonner Hauptbahnhof. Zu sehen ein hellhäutiger Mann mit einer blauen Tasche in der Hand. Die Ermittler vermuten, dass es sich um die Tasche mit dem Sprengstoff handelt. Seit gestern Abend sucht die Polizei mit einem Phantombild auch nach diesem Mann. Schüler wollen ihn mit der blauen Tasche am Bahnsteig gesehen haben.
Wir können derzeit nicht sagen, ob es ob diese beiden Männer im Zusammenhang stehen, ob es Mittäter sind oder ob es gar keinen Zusammenhang gibt. Das heißt also, der Mann mit der blauen Tasche Täter sein könnte und der dunkelhäutige Mann möglicherweise ein Zeuge ist.
Die von der Polizei gestern in Gewahrsam genommenen Männer wurden wieder freigelassen. Gegen sie liegt kein Verdacht mehr vor. Einer der beiden wird der islamistischen Szene zugeordnet. In der Öffentlichkeit kam deshalb schnell die Vermutung auf, es werde in diese Richtung ermittelt. Doch die Polizei fahndet in alle Richtungen. Wichtig für die Ermittler ist vor allem die Bombe. Sie bestand unter anderem aus einem mit Ammoniumnitrat gefüllten Metallrohr sowie Butangasflaschen wie diesen. Laut Polizei ein gefährlicher, hochexplosiver Sprengkörper.
Diese Sprengvorrichtung, die wir gefunden haben, war brisant. Sie hat nicht umgesetzt. Warum, wissen wir noch nicht. Die Ermittlungen laufen auch hier auf Hochdruck, benötigen Zeit.
Noch immer sucht die Polizei nach dem Zünder der Bombe. Anhaltspunkte könnte eine im Gleisbett gefundene Glühbirne geben. Doch sicher ist man sich hier noch nicht. Sollte es überhaupt einen Zünder geben, könnte er auch bei der Entschärfung zerstört worden sein.
Bundesgesundheitsminister Bahr hat heute verärgert auf den umfangreichen Spionageverdacht in seinem Ministerium reagiert und rasche Aufklärung gefordert. Ende 2010, so Bahr, habe der mutmaßliche Datenklau begonnen. Anfang September stellte das Ministerium Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Ein Apothekerlobbyist soll mit einem externen IT-Dienstleister zusammengearbeitet haben, der Zugang zu E-Mails, Gesetzentwürfen, Beschlüssen und anderen Daten hatte.
Im Gesundheitsministerium war man schon länger alarmiert. Streng geheime Entwürfe von Pharmagesetzen waren plötzlich außerhalb der Behörde bekannt. Der Mitarbeiter einer externen Computerfirma soll jahrelang im Ministerium E-Mails ausspioniert haben, im Auftrag eines Lobbyisten.
Ich bin stinksauer über solche kriminelle Energie. Es ist gut, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt zügig ermittelt und auch zügig aufklärt.
Nicht bestätigen will der Minister, dass ein Apothekenlobbyist hinter der Datenspionage stecken könnte. Wenn das stimme, sei es ein ungeheuerlicher Vorfall, so Experten.
Dann ist das eine neue Form von Lobbyismus, die wir unter dem Begriff der Politikspionage hier fassen können. Es ist schon eine sehr besorgniserregende Nachricht.
Der mächtige Apothekerverband will nichts davon wissen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter in den Fall verwickelt sein könnte.
Wir verabscheuen solche Verfahrensweisen. Sie gehören nicht zu unserem Arbeitsstil. Und wir werden alles tun, diesen Verdacht auszuräumen.
Der Gesundheitsminister versucht zu beruhigen, der jahrelange Datendiebstahl habe nie die Gesetzesarbeit von ihm oder seinem Vorgänger beeinflusst.
Die Lobbyisten im Gesundheitssystem kämpfen immer aggressiver um ihre Vorteile. Vielleicht geht es heute nur um einen krassen kriminellen Einzelfall. Doch Insider glauben, die jetzt bekannt gewordene Politspionage ist nur die Spitze eines riesigen Eisbergs.
Religiöse Beschneidungen von Jungen bleiben in Deutschland straffrei, vorausgesetzt, es werden bestimmte medizinische Standards eingehalten. Der Bundestag nahm heute mit großer Mehrheit einen entsprechenden Gesetzentwurf der Regierung an. Damit soll Rechtssicherheit für Muslime und Juden geschaffen werden. Das Landgericht Köln hatte im Mai Beschneidungen als strafbare Körperverletzung eingestuft.
Die, um deren Religion es geht, konnten die Debatte nur als Zuschauer verfolgen. Unter den Abgeordneten gibt es nur wenige Juden und Muslime. Und so war der Versuch, die religiöse Beschneidung gesetzlich zu regeln, für viele ein schwieriger Lernprozess.
Es mag vielen von uns nach wie vor fremd bleiben, das Ritual der Beschneidung. Aber ich bekenne auch, dass ich mit Respekt erfahren habe, von welch elementarer Bedeutung das sichtbare Zeichen der Beschneidung für die jüdische und muslimische Religionsgemeinschaft ist.
Nach dem Entwurf der Regierung wird die Beschneidung auch dann erlaubt, wenn sie, wie im jüdischen Glauben, am 8. Tag nach der Geburt von einem medizinisch geschulten Beschneider ausgeübt wird. Für eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten greift das zu stark ins Kindeswohl ein. Sie will die Beschneidung nur für über 14-jährige Jungen mit deren ausdrücklicher Zustimmung zulassen.
Ich kann nicht glaubhaft mich für die Rechte des Kindes auf Schutz, Förderung und Beteiligung und für die Schaffung kindgerechter Lebensverhältnisse einsetzen und dann aber gleichzeitig sagen, Kinder, die Rechte des Kindes hören dort auf, wo Religion anfängt.
Doch quer durch alle Fraktionen überwog die Sorge, jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland unmöglich zu machen.
Ich fühle mich ausgesprochen unwohl mit der Vorstellung, dass ausgerechnet wir Deutschen unseren jüdischen Mitbürgern beibringen, was Inhalt von Lebensschutz und Kindeswohl ist. Und dasselbe gilt für Muslime.
Am Ende stimmten mehr als 3/4 der Abgeordneten für das Gesetz, das Juden und Muslimen nun Rechtssicherheit gibt.
Nordkorea hat sich über internationale Warnungen hinweggesetzt und erneut eine Langstreckenrakete getestet. Die Trägerrakete habe einen Forschungssatelliten wie geplant in die Erdumlaufbahn gebracht, hieß es im nordkoreanischen Staatsfernsehen. Weltweit gab es scharfe Kritik. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Raketenstart. Der Westen vermutet dahinter einen Test für das nordkoreanische Atomprogramm.
In einer pompösen Inszenierung hat Russlands Präsident Putin im Kreml die erste Rede seiner neuen Amtszeit an die Nation gehalten. Er sprach darin von fehlendem Nationalstolz und forderte mehr patriotische und kinderreiche Familien, um Russland zukunftsfähig zu machen. Nach dem zuletzt härteren Vorgehen gegen die Opposition sagte Putin, dass Russland nicht den Weg zum totalitären Staat einschlagen werde.
Die rechtsextreme NPD muss wegen eines fehlerhaften Rechenschaftsberichts knapp 1,3 Millionen Euro Strafe zahlen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in letzter Instanz entschieden. Die NPD habe Mittel, die sie aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhielt, deutlich zu niedrig ausgewiesen und damit gegen das Gebot der Transparenz verstoßen. Mit dem Urteil halbierte das Bundesverwaltungsgericht das ursprüngliche Strafmaß von 2,5 Millionen Euro. Die Fußballclubs der ersten und zweiten Bundesliga haben sich auf ein neues Sicherheitskonzept für die Stadien geeinigt. Unter anderem sollen die Ordnungsdienste besser geschult und der Dialog mit den Fans verstärkt werden. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten die Deutsche Fußballliga DFL aufgefordert, gegen die zunehmende Gewalt in Fußballstadien vorzugehen.
Als mit Beginn der DFL-Hauptversammlung mehrere hundert Fans und Ultras vor das Tagungshotel zogen, riegelte die Polizei das Gebäude ab. Die Fans blieben friedlich und stumm, eine eigenartige Stimmung. Die Vertreter der Fußball-Bundesliga befinden sich in einer Zwickmühle. Denn einige Innenminister hatten die Vereine ultimativ aufgefordert, mehr gegen Gewalt in Fußballstadien zu unternehmen. Gleichzeitig wollen die Vereine die Fans und Ultras nicht verprellen, denn die sorgen für eine tolle Stimmung in den deutschen Fußballarenen. Die DFL ist der Meinung, ihr sei der Spagat zwischen den Wünschen der Fans und den Forderungen der Politik gelungen.
Ich glaube, dass unterm Strich der professionelle Fußball heute als Gewinner aus der Veranstaltung hervorgegangen ist.
Die DFL-Hauptversammlung beschloss unter anderem, die Ordnungsdienste besser zu qualifizieren, Fanbeauftragte häufiger einzubeziehen und den Dialog mit den Fangruppen zu intensivieren. Ob das ausreicht? Zumindest die Drohung der Politik, mehr Polizei auf Kosten der Vereine einzusetzen, ist vom Tisch. Die Fans verließen das Gelände schnell nach der Pressekonferenz. Wirklich zufrieden waren sie nicht.
Es sind sicherlich Punkte dabei, die vielleicht auch in unserem Sinne sind, aber es sind leider noch zu viele Punkte, die zu schwammig sind und die gegen uns verwendet werden könnten.
Wie genau die Fans die Beschlüsse aufnehmen, das wird man erst am nächsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga sehen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. In einem Interview beleuchten wir, welche Punkte des Sicherheitskonzepts für die Fans problematisch sind. Der indische Meister der Sitar-Musik, Ravi Shankar, ist tot. Der Musiker starb im Alter von 92 Jahren in Kalifornien. Shankar war eine der Ikonen der Hippie-Bewegung. Von ihm lernte der Beatles-Gitarrist George Harrison das Sitar-Spiel. Dreimal gewann Shankar den Grammy und war in diesem Jahr wieder nominiert, gemeinsam mit seiner Tochter Anushka. Die Lottozahlen. 1, 8, 10, 11, 15, 33, Zusatzzahl 35, Superzahl 5, die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 2, 8, 8, 8, 5, 3, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 4, 2, 0, 5, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. Dezember.
Das Tief über dem Atlantik dehnt sich weiter nach Osten aus. Ab morgen Nachmittag erreichen Wolken des Tiefs den Südwesten Deutschlands. Die Wolken bringen Schnee und gefrierenden Regen. In der Nacht schneit es vor allem zwischen Nordsee und Sachsen. Am Tag teilweise dichte Wolken, teilweise zeigt sich die Sonne. Im Laufe des Nachmittags und Abends muss dann im Südwesten mit Schnee bzw. gefrierendem Regen gerechnet werden. Später breiten sich die Niederschläge bis in die Mitte aus. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. In der Nacht, wo es über Schnee aufklart, bis minus 20 Grad, in Ostfriesland minus 1 Grad. Am Tag im Südwesten Werte knapp über 0 Grad, im Fichtelgebirge bis minus 6 Grad. Am Freitagnachmittag und Abend regnet es in der Westhälfte verbreitet, teilweise auch gefrierender Regen. An den Küsten und auf den Bergen ist es stürmisch. Am Samstag unbeständiges Wetter, im Osten und Nordosten noch Klettergefahr durch gefrierenden Regen. Auch am Sonntag viele Wolken, die ab und an Regen bringen.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro und folgenden Tagesthemen. Großrazzia bei der Deutschen Bank, was wusste der Vorstand und Fußball und seine Fans, der Alltag in den unteren Ligen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.